ARD.
Ich bin Mario Neumann und mache diesen Eine Stunde Reden Podcast von Bremen 2. Ich treffe zufällig jemanden, wir setzen uns ins Studio und reden über das Leben eben. Diesmal mit einer Frau aus Bremerhaven, die mutig auch über schwierige Lebensmomente spricht. Wie das war beispielsweise, wenn sie früher nach Kindern gefragt wurde.
Jede Frage von außen bringt dich drauf, dass du noch ein Thema hast, das du nicht für dich geklärt hast. Und das ist schmerzhaft. Vor allen Dingen, was ich ja dann auch erleben musste, wenn du es nicht in der Hand hast, ob du das Thema erfüllen kannst. Ich hatte mich dann entschieden, okay, ich kann mir ein Leben mit Kindern vorstellen. Und ich bekam aber keine, weil ich einfach eine Schilddrüsenunterfunktion hatte. Und der Moment, als mir das dann klar war, dass wirklich ich keine Kinder bekommen kann, das war schon schmerzhaft.
Die Frage, vielleicht adoptieren, führte dann zu weiteren Tiefpunkten, die Dörte Beermann aber mit professioneller Hilfe gut überstehen konnte. Sie hat sich mit Ü60 im beruflichen Kontext auf ein neues Thema gestürzt, Klimaschutz.
Ich bin wütend, dass die Politik gerade so ist, wie sie ist, weltweit, aber auch in Deutschland, gerade in Deutschland, wo wir so wunderbar vorbildhaft waren. Auf der anderen Seite, wenn man sich mit den Wissenschaftlern auseinandersetzt und mit Ingenieurswesen, mit Erfindungen, mit Weiterentwicklungen, es ist schon so viel auf der Welt im Einsatz auch, von dem viele ja gar nicht wissen.
Inwiefern Dörte Beermann Bücher, Musik und New York liebt, welchen heiklen Motorradmoment sie wie überstanden hat und was sie an Bremerhaven begeistert, das erzählt sie jetzt hier in der ARD Audiothek. Hallo Dörte Beermann.
Hallo Mario Neumann.
Wir haben uns getroffen in Bremerhaven, unweit des alten Hafens, da wo die Museumsschiffe sind. Ich ging gerade in die Richtung und sie kam aus der Richtung und sie haben das Schild gesehen. Was war ihr erster Gedanke?
Oh, wie spannend.
Ja.
Was ist das?
Okay.
Es ist einfach meine berufliche Neugier geweckt worden, meine professionelle Neugier. Ich habe ja einen Kommunikationshintergrund als Beruf und also neugierig zu sein, finde ich, ist eine der wesentlichen Züge, die man in diesem Beruf haben sollte und ich bin damit gut ausgestattet.
Und dann haben sie mich gefragt, ne?
Genau, ich habe sie gefragt, angesprochen, was denn das ist und wofür es steht. Und wir haben ein wirklich sehr schönes, gutes Gespräch gehabt. Sie haben gute Informationen gegeben, aber auch gut gefragt selber.
Dankeschön.
Sodass ich noch mehr neugierig wurde. Und als sie dann gefragt haben, ob das nicht was für mich sei, ob sie das nicht mit mir machen könnten, da kommt dann die nächste Geschichte. Dann bin ich einfach spontan und habe gar nicht drüber nachgedacht, sondern gedacht, ja, klingt irgendwie wirklich spannend. Und das war ja vor 2 Tagen. Und klar denkt man in den 2 Tagen drüber nach, war das jetzt richtig, wie man so häufig nach spontanen Geschichten hinterher dann erst anfängt, richtig drüber nachzudenken. Und ich habe gemerkt, klar, es macht mich aufgeregt, wie es wahrscheinlich jeden ihrer Gäste aufgeregt machen wird. Aber es kam auch, diese Neugier hat sich entwickelt in so ein Gefühl von, ich experimentiere jetzt damit einfach mal.
Ja, sehr gut. Sehr
Weil
gut.
Üblicherweise bin ich ja auf der anderen Seite.
Ja. Ich sage immer ganz gerne, es ist ein Abenteuer.
Ja. Genau.
Und so empfinde ich das auch. Und tatsächlich, Sie haben es ja schon angesprochen, Sie haben einen kommunikativen Hintergrund. Ich habe Ihren Namen auch schon mal gehört. Ich habe bestimmt auch schon mal mit Ihnen telefoniert irgendwann. Aber ich kenne Sie wenig genug, dass ich mit Ihnen auch guten Gewissens jetzt mal diesen Podcast hier machen kann, wo ja das Thema immer der Mensch ist und das, was ihn umtreibt, was ihn beschäftigt. So, und wir waren uns schnell einig, dass wir über das, was Sie beruflich machen, gar nicht groß reden müssen, können oder auch wollen.
Mhm.
So, und es ist was mit Kommunikation, genau, es hat was mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun. Aber heute geht es mal um Dörte Beermann außerhalb
dieses
beruflichen Aspektes. Und ich finde toll, wenn ich das sagen darf, dass Sie so einen coolen Pulli anhaben, der gut zur Augenfarbe passt.
Dankeschön.
Das ist ein tolles Blau. Und es ist schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie jetzt hier sind. Und dass Sie auch gesagt haben, doch, ich mache das mal, ich experimentiere.
Darf ich da einhaken, weil Zeit genommen haben, das ist ja, Sie schenken mir gerade eine Stunde.
Ja,
das ist, also
aber
ich finde,
Sie mir ja auch, das ist ein gegenseitiges.
Das stimmt, das aber ich fand, das hat mich eben auch so berührt tatsächlich, in einer Zeit, die so schnelllebig ist und so komprimiert, dass sich ein Radiosender eine Stunde Zeit nimmt, also nicht diese 3-Minuten-Häppchen oder wir sind auf dem, wie auch immer, gefärbten Sofa und machen da so wirklich so Häppchen nur, sondern dass sie wirklich, und sie spielen es ja auch eine Stunde aus.
Ja, das ist so, ja.
Eben, also es gibt keine Werbepause und nichts, sondern sie nehmen sich wirklich Zeit, ins Abenteuer zu gehen, jemanden kennenzulernen.
Ja, aus der eigenen Blase mal rauszukommen, einzutauchen in die subjektive Wirklichkeit eines anderen Menschen.
Ja.
So sage ich das immer ganz gerne. Und es gibt da auch kein richtig und kein falsch. Manchmal ist es auch anstrengend, Dinge auszuhalten oder da mitzugehen, wenn man gewisse Geschichten, auch manchmal leider sehr schmerzliche Geschichten hört. Zum Glück nicht immer. Oftmals wird das sehr biografisch. Mal gucken, wo uns die Reise heute hinführt.
Genau.
Ich weiß über sie tatsächlich auch wirklich fast nichts. Also
schön.
Ich weiß nicht, wo sie aufgewachsen sind, in welcher Stadt oder in welcher Gegend. Ich vermute in Norddeutschland, ich kann mich aber irren.
Vom Slang her, ne? Ich spreche ziemlich deutlich Norddeutsch, ja. Ich bin geboren in Freiburg an der Elbe.
Ja.
Das ist insofern relevant, als dass es ja auch Freiburg-Breisgau gibt, was ich lange, lange nicht wusste und immer mich gefragt habe, warum gibt es eigentlich Freiburg-Elbe? Es ist ein kleiner Ort an der Elbe eben. Meine väterlicherseits Vorfahren kommen von Krautsand. Das ist eine Insel in der Elbe vor Stade. Die wurde im 17. Jahrhundert zwischen 5 Bauern aufgeteilt und damit fruchtbar gemacht. Und einer der 5 Bauern war eigentlich der erste Vorfahr, der namentlich bekannt ist, nämlich im Kirchenbuch in Drochtersen. Und ich habe eine Tante, leider schon verstorben, die sich die Mühe gemacht hat, die Familie seitdem nachzuverfolgen.
Wow.
Das ist eine richtig dicke, fette Kladde geworden. Also die Bärmänner sind immer in dem Kreis geblieben. Das hat ihr die Arbeit, ich sag mal, relativ einfach gemacht. Ja. Aber es gab also immer viele Kinder. So. Und meine Schwester und ich sind eigentlich die Letzten, die diesen Namen jetzt noch tragen, in direkter Linie. Mein Vater ist seit 23 Jahren jetzt tot. Wir haben beide keine Kinder, also mit uns stirbt der Name in direkter Linie tatsächlich aus.
Okay.
Das ist schade, deswegen bin jetzt das dritte Mal verheiratet, meinen Namen auch behalten.
Mhm.
Also das war immer Bedingung, dass ich meinen Geburtsnamen weitertragen kann. Das ging ja dann ab einem gewissen Jahrgang auch. Und ich finde, Name ist auch ein Teil der Identität.
Ja. Ja, das ist eine Sichtweise. Andere sagen, Namen sind Schall und Rauch. Aber.
Ja, so Spitznamen vielleicht, aber nicht die Geburtsnamen.
Ja.
Also, man merkt es ja daran, wie die Männer sich, als es dann möglich war, sich gesträubt haben, ihren eigenen Geburtsnamen abzugeben. Sondern wie wichtig denen das war, dass auch die Frau ihren Nachnamen trägt.
Mhm.
Und daran merkt man, dass es eben alles andere als Schall und Rauch ist.
Haben denn bei Ihnen Ehepartner den Namen von Ihnen übernommen?
Nein, oder? Die haben auch ihren eigenen behalten. Ist ihr gutes Recht.
Ja. Und dass es dann jetzt zu Ende ist, weil es keine Kinder gibt, ist so.
Das ist so, ja. Also es gibt entfernte Cousinen und dritten Grades und Pipapo. Also so ganz stirbt der Name nicht aus. Insofern ist es nicht ganz korrekt. Aber so als direkte Linie, meine Schwester und ich. Und das ist so tatsächlich. Das ist der Lauf der Dinge. Man kann es nicht ändern, so wie es einen Anfang gab. Wobei es ja vor dem, ich glaube, er hieß Johann Hinrich Bermann, er hatte ja auch Eltern, die diesen Namen tragen. Die sind nun eben nicht mehr recherchierbar gewesen. Genau. Ja, also
oder sagen Sie, Sie hätten es anders gewünscht, dass es
kann auch sein, ja.
Weitergegangen wäre noch.
Genau. Also Krautsand so der Ursprung, dann Freiburg-Elbe, ein bisschen weiter flussaufwärts. Da bin ich geboren, dann habe ich die ersten 2 Jahre in Dornbusch verbracht. Das ist dazwischenliegend ein ganz kleiner Ort. Habe in der Bäckerei gelebt sozusagen. Meine Eltern hatten da eine kleine Wohnung hinter der Bäckerei. Das heißt, wenn ich an der Bäckerei heute vorbeigehe und ich rieche dieses frische Brot, Sie glauben gar nicht, was das in meinem Körper auslöst. Also, das ist ein Großteil Glücksgefühl tatsächlich. Und dann bin ich mit 2 Jahren hier nach Bremerhaven gekommen. Mein Vater hat Pädagogik studiert in Hannover und damals sind die Absolventen händeringend gesucht worden gewesen.
So wie heute?
So wie heute. Aber die Absolventen haben sie in den Bus verfrachtet. Dann sind sie mit denen durch Schleswig-Holstein, unter anderem nach Kiel, und durch Niedersachsen gefahren, unter anderem nach Bremerhaven. Und dann durften sich die Menschen entscheiden, wollen sie nach Kiel, nach Bremerhaven oder wo sonst wohin. Und mein Vater fand das hier auf Anhieb so klasse, dass er frisch verheiratet, mich eben im Gepäck, dann kam meine kleine Schwester dazu, hierher nach Bremerhaven gegangen ist. Und er hat hier die Hochschule Bremerhaven mit aufgebaut.
Okay.
Ja, und so bin ich durch und durch Bremerhavenerin.
Zum Studieren waren Sie dann aber?
In Karlsruhe. Ich bin nach Karlsruhe gezogen, nach dem Abitur, weit weg von zu Hause, war so ein Wunsch, wie es bei vielen jungen Leuten so der Wunsch war, mal was anderes sehen. Ja. Ich habe dann lange studiert, weil ich da das erste Mal verheiratet war und Karlsruhe ist eine ganz tolle Stadt, ist was ganz anderes als Norddeutschland.
Und die Sprache ist auch anders.
Total. Also wenn ich zu Hause anrief, ich habe, als ich nach Karlsruhe ging, eine Lehre angefangen im Hotelfach und konnte sonntags in die Telefonzelle, man hatte da, also Ja. Unvorstellbar heute. Aber
ja, ja.
Es gab kein Handy und es gab teilweise aus finanztechnischen Gründen auch möglicherweise kein eigenes Telefon in der Wohnung. So war das bei mir. Ich war auf die gelben Telefonzellen angewiesen. Und ich habe mir wirklich 5 Mark vom Munde abgespart, um zu Hause anzurufen und mit meiner Mutter zu telefonieren. Und diese 5 Mark, die gingen schnell durch. Und dann hatte ich wieder eine Woche lang keinen Kontakt nach Hause. Das war nicht sehr schön und hat auch dazu geführt, dass ich vor lauter Heimweh, ja, ich habe die Lehre nach einem halben Jahr geschmissen. Ich war überfordert. Ja, ich war 19. Eigentlich ist das ein gutes Alter, um von zu Hause wegzugehen. Aber ich gehörte zu denen, die man als behütete Töchter wahrscheinlich damals noch bezeichnet hat. Und war wirklich überfordert, auch vom Hotelleben, von Kollegen, die nichts anderes kannten als Hotelleben. Man hat gearbeitet, wenn andere Leute frei hatten. Ich kannte ja auch niemanden in Karlsruhe. Oder man hatte frei, wenn die anderen arbeiteten. Also, und den ich dann zuerst kennenlernte, tatsächlich so als Hotelexternen, das war ein Bremerhavener.
Interessant.
Ja, total witzig. Der war tatsächlich auch, also wir mussten sehr lachen. Er hieß Carsten, ich kann den Nachnamen, weiß ich nicht mehr. Wir mussten sehr lachen, weil wir gingen tatsächlich auch die letzten 3 Jahre auf die gemeinsame Schule, aber wir kannten uns nicht. Er war einfach eine Klasse über mir und man hat in der Zeit keinen Kontakt miteinander gesucht.
Aber Sie sind dann dort geblieben fürs
Studium? Ich bin tatsächlich dort geblieben,
also Karlsruhe,
weil ich, genau.
Hatte durchgezogen, nur das mit der,
genau.
Mit der beruflichen Sache, mit diesem Hotelfachfrau-Ding.
Nein, genau. Carsten hat Informatik studiert, der hat mich an die Hochschule gebracht, an die Universität dort gebracht, mit Freunden zusammengebracht. Einer seiner Freunde war jemand, den ich dann als ersten geheiratet habe. Und so war ich da unten einfach verhaftet sozusagen. Und ich habe selber das Studium angefangen, Literaturwissenschaft und neuere und neueste Geschichte. Das hätte ich mir damals nicht zugetraut, bevor ich ihn kennengelernt hatte. Aber wie so gute Freunde sind, die holen ja manchmal das Beste aus einem heraus.
Genau. Und diese Hotelfrau-Geschichte, war Ihre Idee oder?
Das war meine Idee. Ich wollte Touristik studieren, insofern schon ein Studium, aber ein Fachhochschulstudium. Und man geht gut mit einer praktischen Erfahrung in so ein Studium rein. Und nach einem halben Jahr hätte ich auch tatsächlich das machen können. Aber da waren Carsten, seine Freunde und Volker, mein erster Mann. Und dann war die Idee eben, ich bleibe in Karlsruhe und gehe nicht nach Worms, wo man das hätte studieren können. Genau, und bleibe dann da.
Und damit war es dann eben auch nicht mehr die Fachrichtung Touristik, sondern eben Geschichte und
genau,
und
das kam dann erst sehr viel später wieder, die Touristik.
Kam aber auch wieder.
Ja,
spannend, oder?
Absolut. Absolut.
Und auch die Erlebnisse aus dem Hotel waren dann ja
ganz, ganz wichtig auch für mein berufliches Leben später, weil ich habe eine Magisterarbeit geschrieben über Frauenkrimis. Frauenkrimis waren einfach meine Leidenschaft und ich hatte gemerkt, dass es...
Also von Frauen geschrieben oder wo Frauen die Protagonisten sind?
Sowohl als auch. Von Frauen geschrieben und Protagonistinnen. Und es gab zu der Zeit 4 Autorinnen in Deutschland, die habe ich sozusagen wissenschaftlich untersucht, habe mit denen gesprochen, habe Interviews mit denen geführt, in Berlin, in Hamburg, in Köln und in Stuttgart. Das waren die 4 Autorinnen. Und habe mir dann angeguckt, wie beschreiben die eigentlich ihre Protagonistinnen, so was Liebe angeht, was Ernährung angeht, was deren Fälle angeht und. Also es ging nicht um den Plot, sondern es ging um die Darstellung der Frauen.
Okay.
Ja, ich habe das deswegen gemacht, einmal, weil es eine Leidenschaft war und andererseits hatte ich mir erhofft, damit eine Eintrittskarte ins Berufsleben zu kriegen, nämlich beim Verlag.
Ja.
Ich wollte unbedingt Lektorin werden, wollte mich mit literarischen Stoffen, lieblingsweise mit Krimistoffen, auseinandersetzen und bin also voll auf die Schnute gefallen mit dem Wunsch. Weil das war eine Zeit, ich habe viele, viele Bewerbungen geschrieben und ich weiß nicht, wie viele Praktikantinnenstellen annehmen können, aber eben nichts Festes. Und ich habe lange studiert, ich habe 10 Jahre an der Universität verbracht und hatte so den Ehrgeiz, wenn ich denn das jetzt schon mal monetarisiere, was da in mich gesteckt wurde und ich in mich selbst investiert habe, dann bitte nicht als Praktikantin, wer weiß wie lange, sondern gleich richtig.
Ja.
Aber das war eine Zeit, Anfang der 90er, da waren die Lektoratsstellen meist von Frauen besetzt, die so Anfang 50 waren. Also ich hätte nach damaligem Verständnis noch 15 Jahre warten müssen. Konnte ich natürlich nicht, ist klar. So, das Verlagswesen hat sich komplett verändert im Laufe der 90er. Ich hätte vielleicht nur 2-3 Jahre überbrücken müssen mit irgendwas.
Aber das wussten Sie nicht.
Aber das wusste ich nicht.
Und wie war es für Sie? War es sehr schwer, anstrengend? Mussten Sie Entscheidungen treffen? Hat es Sie sehr mitgenommen? War es eine Krise?
Ja, es macht schon was mit einem. Wenn man Bewerbungen schreibt und immer abgelehnt wird, also das ist keine schöne Erfahrung. Auch wenn man nicht zu dem Zeitpunkt nicht unterscheiden kann zwischen, das ist der Markt einfach, das hat mit dir nichts zu tun, oder eben der Rückmeldung, du bist nicht gut genug. Das steckt ja, ich glaube, dass jeder, der so einen Brief mal aufgemacht hat, denkt doch das als erstes, du bist nicht gut genug. Und doch, das war nicht einfach, genau. Und dann war es wirklich, als wenn so eine kleine Fee macht, ping, kam meine Cousine auf mich zu und sagt, du, bei uns ist eine Stelle frei, ich kann mir vorstellen, du könntest das besetzen.
Okay, welche Stelle das ist, erfahren wir gleich. Wir kommen kurz zu unserer ersten Rubrik, die kleinen Fragen des Lebens. Einmal da bitte die Schachtel aufmachen. Drei Zettelchen ziehen.
Ohoho.
Ja, das sind 50 Stück drin.
Oh Gott, 50 Stück. Mhm.
Also Sie können ruhig graben und dann direkt laut vorlesen.
Was würden Sie gern mal erfinden? Oh, ich würde gerne erfinden, dass es einen Feenstaub gibt, den man ausschüttet und der die Menschen sofort freundlicher macht.
Freundlicher.
Ja, das wäre mir wichtig. Freundlichkeit
dass sie,
im
dass
Umgang.
Dass Sie lächeln, dass Sie einen grüßen oder einen schönen Tag wünschen oder fragen, wie es einem geht.
Genau. Es ist jetzt ein bisschen platt gesagt, aber so eine gewisse Amerikanisierung der deutschen Beziehungen oder des deutschen Verhalten untereinander würde ich mir schon manchmal wünschen, weil how are you? Und I'm fine und all diese netten Sachen, die man sich so sagen kann, so ernst oder unernst sie auch gemeint sein mögen. Aber ich erlebe das einfach, wenn ich in Amerika bin, dann wie gut mir das tut. Ja. Es gibt diesen einen Moment des Gesehenwerdens. So, das gut. liegt schon in der Formulierung. Das wäre was. Wie verbringen Sie am liebsten die Abendstunden? Unbedingt mit meinen Katzen. Die brauche ich. Am liebsten mit meinem Mann neben mir. Funktioniert leider nicht immer. Wir haben seit 20 Jahren eine Distanzbeziehung. Das gibt, glaube ich, 4 Tage, da muss ich abends alleine sein und 3 Tage, da sind wir zusammen. Mhm. Genau. Die Abendstunden. Ich bin super gerne mit meiner Familie zusammen, aber ich bin tatsächlich auch gerne für mich. Also ist so beides. Ich suche gerne Kontakt und ich suche auch gerne, früher habe ich gesagt als Teenager, ich gehe in meinen Container. So als Norddeutsche, also ziehe mich auch gern zurück und bin so mit mir.
Und dann malen oder lesen?
Nee, ich lese gerne, genau. Ich gucke auch gerne guten Film, Krimis und damit wird man ja zugeschüttet mittlerweile. Gute Dokumentationen. Ich höre gerne Musik, das muss ich sagen. Und seitdem ich selbst podcaste, habe ich auch das Podcast-Hören für mich entdeckt. Mhm. Aber auch da wird man ja zugeschüttet, das ist ja Wahnsinn. Mhm. Genau.
Gut. Ja. Und Familie ist?
Mutter und Schwester, die auch beide hier leben. Mhm. Was ist Ihnen peinlich? Ach je, ich kann für mich sagen, dass ich auch in einem Alter bin oder in einem Geisteszustand, dass mich das, was andere über mich denken, nicht mehr so anrührt. Also ich versuche mich auch mehr und mehr davon unabhängig zu machen. Also noch unabhängiger, als ich mich jetzt schon fühle. Insofern, es gibt so Körpergeräusche, die man natürlich nicht gerne in der Öffentlichkeit von sich gibt.
Ja.
Klar.
Ja.
Die Zettelchen packe ich wieder rein?
Ja.
Wollen wir gleich wieder aufräumen hier.
Wie alt sind Sie?
62.
So.
Jetzt dürfen Sie sagen, dass man das gar nicht sieht.
Das sieht man gar nicht. Ich hätte Sie jünger geschätzt. Auf jeden Fall auf weit U60. Irgendwas, wenn überhaupt, doch Anfang 50 hätte ich schon durchgehen lassen, aber...
Also ich war 22, da musste ich meinen Personalausweis vorzeigen, um in einen Film zu kommen.
Der ab
16. 18. Ja, nee, okay. 18 dann war, genau.
So.
Das begleitet mich mein Leben lang.
Das heißt, irgendwann müssen Sie gar nicht mehr berufstätig sein. Ist das für Sie eher gut oder eher schlecht?
Ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf, weil ich dann, mein Mann ist dann schon in Rente, weil ich dann mal wirklich Zeit mit ihm habe, freigestaltet.
Wie weit ist die Distanz?
Zwischen ihm und mir sind es 2 Jahre. Die Distanz? Oh, die Distanz sind 140 Kilometer.
Boah, das ist schon ganz wenig.
Eben, das ist zu viel, um wirklich jeden Abend nach Hause zu fahren.
Ja. Aber das Opfer, in Anführungszeichen, bringen Sie eben auch wegen des Jobs?
Das Opfer bringe ich auch, weil meine Mutter hier lebt, meine Schwester hier lebt, weil ich die Küste liebe.
Ja.
140 Kilometer geht es nämlich landeinwärts. Mhm. Weil ich die Küste liebe, weil ich Bremerhaven, ich bin einfach ein Bremerhaven-Fan. Also Küste ist jetzt sehr allgemein, ich brauche Bremerhaven.
Aber was fehlt Ihnen, wenn Sie dann im Landesinneren sind? Ist das der Wind?
Ja.
Oder ist es die Sicht?
Auch. Also Wind, Anekdote aus Karlsruhe. Inversionswetterlage, 30 Grad und über Tage. Ich liege wirklich alle Viere von mir ausgestreckt auf dem Bett, rufe meine Mutter an und das erste und einzige, was ich sage, Mama, bei euch geht doch wirklich ein Wind, oder? Weil allein die Vorstellung, wenn meine Mutter dann sagte, aber ja, natürlich, war auch herrlich.
Ja.
Es gibt was.
Ja.
So. Und weite Sicht, ja, ich war 10 Jahre in Berlin und ich habe Berlin verlassen, als ich gemerkt habe, dass der Blick in den Horizont mir eben nur ein Häusermeer entgegenwirft, aber nicht Wellen und Weite und Horizont und mich das einengt, da war für mich Berlin nicht mehr attraktiv.
Warum dann, waren Sie in Berlin?
Meines zweiten Mannes wegen, der da berufstätig war und wir hatten eine schöne Zeit. Ich habe im Süden gewohnt, im Osten gewohnt, kurz vor Brandenburg, ein kleines süßes Häuschen und habe dann in der Mitte Berlins gewohnt, am Rosenthaler Platz. Das hat mir gut gefallen. Berlin hatte damals, das war dann in den 2000ern oder Mitte, Ende 90, nee 95 bin ich hin und 2005 bin ich wieder weg. Mhm. In den 10 Jahren einfach gute Vibes, muss man echt sagen. Ich bin viel auch jetzt in Berlin, weil meine Freundinnen und Freunde sind da. Aber die Stadt hat sich verändert. Sie ist sehr schnell und hart. Und ich scheue mich fast, aber ich spüre auch eine gewisse Brutalität.
Okay.
Ja, muss ich wirklich sagen. So eine...
Heißt konkret was?
Aggressivität der Menschen zueinander.
Ach so, deswegen auch dieser Staub.
Genau.
Der sie einfach freundlich und nett und offen macht.
Ja, genau.
Und in Amerika sind Sie immer wieder oder längere Zeit auch gewesen? Oder?
Naja, als Bremerhavener, Sie stehen ja gerne an der Küste, an der Kante und gucken darüber. Und als junger Mensch fragen Sie sich, was ist eigentlich auf der anderen Seite? Gibt es eine andere Seite? Aus dem Erdkundenunterricht weiß man das und dann knallt man sich da gedanklich rüber und ist in New York. Das war immer mein Sehnsuchtsziel. Einmal nach New York.
Und dann waren Sie wie alt, als Sie rübergeflogen sind?
Schon sehr alt. Meine Schwester hat dann irgendwann, jetzt in den 2010ern oder nee, ich glaube 2009 war das erste Mal. Genau, da hat sie mich an die Hand genommen und gesagt, wir fahren da jetzt rüber.
Ja.
So. Also, und dann sind wir beide eine Woche in New York gewesen. Und wie so viele Menschen, sie steigen irgendwo aus der Metro aus, kommen vom Flughafen, sind gejetlaggt, sind überfordert von alledem und die einen entscheiden sich sofort, das ist überhaupt nicht meine Stadt, ich will weg hier. Und die anderen sagen, oh, toll hier.
Ja.
Und mir ging es wie's Letztere.
Ja.
Und seitdem habe ich versucht, alle 2 Jahre rüber zu gehen. Mhm. Ich war 2014 ganze 4 Wochen drüben. Mhm. Das war eine Auszeit in der Selbstständigkeit, die ich mir echt, da habe ich mich belohnt für wirklich viel und hartes und gutes Arbeiten. Ja, das war toll. 4 Wochen bei einer Frau, die ich kannte aus einem Netzwerk, die mir ein schönes Zuhause bereitet hat in Bushwick. Und ich bin von morgens bis abends einfach durch die Stadt gestriffen und habe es für mich erobert. Und es hat einfach mein Herz berührt, total. Ja, und jetzt war ich letztes Jahr auch wieder drüben. Und wohlwissend, es kommt ja Trump wahrscheinlich wieder. Es war noch vor der Wahl. Ja, und bevor das Kapitel nicht abgeschlossen ist, wird New York mich auch nicht wiedersehen. Das ist wirklich ein No-Go geworden. Also alleine, was man hört, was an der Zollgrenze, also sie sind da und müssen ihren Pass vorzeigen und die einen werden nach Hause geschickt und die anderen dürfen gehen und es gibt hässliche Fragen und so. Nein, das ist nicht das New York, das ich kenne, das ich liebe, das ich schätze, wo ich auch bereit bin, mein Geld zu lassen.
Mhm. Aber können Sie verstehen, dass die Menschen so jemanden und alles, was dazugehört, haben wollten, gewählt haben? Das wollten ja nicht alle.
Aber. Also ich war drüben, als der Wahlgang, ich weiß, glaube der 8. November, was war es denn, 11, ne? Wann ist er das erste Mal gewählt worden? 16? Ich weiß nicht mehr genau. Ich kriege die Jahre mittlerweile ja auch durcheinander. Und ich war drüben an dem Wahltag und Hillary Clinton war seine Gegnerin und habe mich durch 3 Wahlpartys geschlichen oder besucht. Der erste war bei Studierenden, das war eine Aufbruchsstimmung, da war ganz viel, oh ja, Hillary kommt, auch wenn man durchaus kritisch gegenüber Frau Clinton war. Dann bin ich ans, Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein, jedenfalls eine große Area dort mit viel Business, Downtown. Und da war die Wahlparty der Trump-Anhänger. Es waren Fernsehschirme aufgebaut rundum. Und immer wenn er was gewann, johlte die Menge. Und diese Menge, das war eine Mischung aus neureich, so neureich, dass sie sämtliche Finger mit dick goldprotzenden Ringen besetzt hatten. Goldketten, Männer wie Frauen, dicke Pelzmäntel, offen. November ist durchaus mal eine wärmerende Zeit in New York, also ist nicht eiskalt unbedingt. Und Menschen, die aussahen, als wenn sie gerade von ihrer Farm kamen. Und ich hatte so eine Assoziation, weil die so eine Aggressivität ausströmten. Die haben ihr Gewehr sozusagen unter dem Mantel, unter dem grauen Mantel verborgen und sind bereit, sofort loszulegen. Mhm. Und die Stimmung da war ein, jetzt sind wir dran. Das war ja nach Obama und jetzt sind wir dran, ihr Pack könnt nach Hause gehen. Das war auch ein Wort tatsächlich, was sie benutzt haben. Und ich bin in dem Moment, das war abgeriegelt durch Polizisten und ich habe einfach nur erschrocken, neugierig, aber erschrocken da hingeguckt und das wahrgenommen und gedacht, um Gottes Willen, bitte nicht. Und ich bin gegangen, als die Polizisten anfingen, sich mit dieser Menge zu verbinden. Mhm. Als man das Gefühl hatte, da gibt es so eine Übereinstimmung im Denken und das habe ich nicht ausgehalten. Und dann bin ich in 2 Blocks weitergegangen, da waren erstaunlicherweise sehr viele Puerto Ricaner, die da echt johlend war, weil in dem Gang zwischen dieser Trump-Menge und der Hillary-Menge und diesem kurzen Weg hatte sie wieder vorgelegt. Und also bin ich da wieder in so eine johlende Menge gegangen und habe das eine halbe Stunde, eine Stunde beobachtet und bin dann nach Hause. Es war schon sehr spät, ich war glaube ich um 1 zu Hause. Und als ich habe dann nichts mehr gemacht, kein Handy, kein gar nichts, habe mich schlafen gelegt. Als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, hatte Trump gewonnen und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Und das war richtig, richtig furchtbar. Ja. Aber damals, das war wie gesagt ganz frisch nach der Wahl, war ja noch einfach Obama-Land.
Ja.
New York ist ein so dem Freiheitsdenken, dem du kannst sein, wie du bist, Denken zugewandt gewesen. Dass es für mich im Moment unvorstellbar ist, dass dieses Trump-Denken, dieses du bist anders, ich will dich nicht, geh weg, ich verhau dich, ich tue dir Böses, du willst nicht das, was ich will, du denkst nicht so, wie ich will, geh weg. Das kann ich mir nicht vorstellen für diese Stadt. Für mich geht gerade die Seele der New Yorks flöten, vor allen Dingen, wenn ich dann höre und lese, dass die Anzahl der Trump-Anhänger, also der Wähler auch in New York, enorm zugenommen hat. Mhm. Also Staten Island war schon immer, vor allen Dingen nach Katrina, weil da viel Geld von der Regierung reinging, sehr Republikanern zugewandt, der Rest eigentlich nicht. Und das hat sich verändert. Und ich habe Angst, eine Stadt zu sehen und wahrzunehmen.
Die sie mal geliebt haben,
die ich mal geliebt habe. Ja, ganz genau. Ja. Und insofern, die Jahre mit ihm werden auch New York verändern. Aber ich glaube daran, so wie nach 9/11 New York ja auch widerständig war, und sich neu erfunden hat, dass auch ein Trump nur ein Teil der Geschichte ist und
ja,
dann wieder der alte Move wiederkommt. Und darauf hoffe ich. Und ich hoffe, dass ich das noch erlebe.
Dass sie nochmal rüberfliegen können.
Genau, weil ich würde wahnsinnig gerne in meiner Rente mal so 3 Monate, man darf ja 90 Tage mit Visum, die würde ich wahnsinnig gerne auskosten. Allein die Museen, die es da gibt, das Essen, also die ganze asiatische Küche, die afrikanische Küche, also auf einem Fleck so viel Welt, das ist unglaublich.
In einer einzigen Stadt.
In einer einzigen Stadt. Und vor allen Dingen, sie gehen um die Ecke und sind wieder ganz woanders. Das ist ja das, was Großstadt ausmacht, dass es wirklich so wahnsinnig viel gibt.
Das heißt, dann müssen sie einen großen Koffer packen, wenn das denn klappt mit den 90 Tagen. Der Koffer ist unsere zweite Rubrik bei Eine Stunde Reden. Der liegt daneben Ihnen auf dem Tisch.
Der ist schön.
Frau Beermann, Sie dürfen einmal reingucken. Es sind verschiedene Dinge drin. Sie nehmen ein Ding raus, erzählen, warum Sie sich für dieses Teil entschieden haben. Sie dürfen ruhig stöbern.
Superschön. Ich bin im Tourismus zu Hause. Ich nehme die Landkarte.
Ja, 2 Seiten haben Sie gesehen.
Oh ja, das ist sieht aus wie der alte Dirke.
Genau. Jetzt haben Sie die geografische Vorsicht.
Genau, ja.
Wo die Gebirge
deutlich zu sehen sind. Genau. Landfläche ist grün, Meer blau natürlich. Das kenne ich gut. Das war, also Geografie oder Erdkunde, wie es ja am Anfang hieß, das war einer meiner Lieblingsfächer.
Zusammen mit Deutsch.
Ja, in Deutsch hatte ich eine so fantastische Lehrerin auf dem Gymnasium, die einfach die Fähigkeit hatte, den Kern jedes Schülers, jeder Schülerin zu erkennen und die entsprechenden Texte zuzuordnen, wenn es dann darum ging, Textarbeit zu machen. Habe ich nie wieder erlebt. Aber die hatte ein solches Gespür für und so eine Liebe auch zu Beruf und zu den Schülern. Ist leider gerade verstorben, wie ich erfahren habe. Wir haben gerade Klassentreffen gehabt, 45 Jahre und wir treffen uns immer noch.
Toll.
Und es gibt Frauen darunter, die sind seit dieser Zeit und eben den 5 Jahren vorher befreundet. Das finde ich eigentlich die größte Leistung. 50 Jahre befreundet.
Augen zu verlieren.
Ja, miteinander das Leben zu teilen. Wie fantastisch ist das?
So.
Ja, was möchten Sie jetzt wissen zur Karte?
Warum Sie sie genommen haben?
Warum ich sie genommen habe? Ich reise super gerne, auch mit dem Finger auf dem Globus. Ich informiere mich gerne über Länder, wenn ich das so sehe. Ich habe Afrika tatsächlich ausgelassen und Südamerika und Australien war ich auch noch nicht.
Okay.
Aber ich kenne in Amerika New York und Seattle. Ich kenne hier Singapur und Shanghai und Peking. Ich kenne Moskau, ich kenne Dänemark sehr gut, ich bin viel in Schottland gewesen, Irland kenne ich, Norwegen, Schweden, das Baltikum, ein bisschen Polen, dem Masurenland. Ich war jetzt gerade in Italien, in Spanien. Portugal würde ich wahnsinnig gerne nochmal reisen. Ja, genau. Frankreich kenne ich. Habe ich jetzt irgendwas ausgelassen? Naja, hier, Holland, Belgien, genau. Und die nächste Reise geht nach Südengland mit dem Motorrad.
Sie fahren selbst?
Nein.
Sie fahren mit?
Ja.
Hinten drauf oder hinten drauf. Im Beiwagen?
Nein, hinten drauf. Das ist durch meinen dritten Mann gekommen, die Liebe zum Motorradfahren, der mich echt damit gecatcht hat, dass er sagte, okay, ich habe Angst vorm Fliegen, und ich schrieb, ich habe Angst vorm Motorradfahren, und dabei trafen wir uns. Ich würde auch nur mit ihm fahren. Er ist wirklich ein so umsichtiger und vorsichtiger Fahrer, dass ich ihm einfach mein Leben anvertraue, was man ja tut. Aber wir machen das auch immer als kleine Zeremonie am Anfang, bevor ich aufsteige, gibt es einen Kuss und einen Ich vertraue dir.
Ja.
Als Satz.
So ein Ritual.
So ein Ritual. Und dann steige ich auf und genieße das Leben hinten. Und das ist toll.
Und Schottland ist für Sie was?
Schottland. Schottland ist eine große Überraschung. Haben wenige auf dem Zettel. Aber es ist ein Faszinosum, weil da ja fast nichts ist. Es ist eine große Moorfläche, die sich über Hügel zieht und teilweise auch Berge. Es gibt viele Löcher, also Seen. Meer drumherum, die Küste ist fantastisch. Aber diese, wenn sie durch eine Weite fahren und sie haben so verschiedene Grüntöne um sich rum, leichte Hügel, keine Menschen, fast keine Autofahrer, dann ist das wie durch eine Endzeit zu fahren, durch eine Endlosigkeit irgendwie. Das ist ein Gefühl, das haben sie als Städterin ja nun überhaupt nicht.
Ja.
Genau. Und auch in deutschen Landstraßen. Das schenkt ihnen keine deutsche Landstraße, was ihnen Schottland schenkt.
Und waren Sie auf dem höchsten Berg, auf dem Ben Nevis?
Wir haben ihn umkreist, sozusagen. Also wir sind Motorradfahrer und keine Wanderer in dem Sinne. Genau.
Ja, die Löcher. Ja, Loch Ness natürlich.
Genau. Ja, sind wir mit groß geworden, ne? Mit dem Mythos von Loch Ness. Dass es Nessie gibt und wer sie alles gesehen hat und gesehen haben will. So. Aber wer weiß, also...
Naja.
Ich will es nicht in Abrede stellen. Es gibt mehr, als unser Verstand zu erfassen mag. Also daran glaube ich ganz fest, ja. Also Nessie jetzt mal abgesehen, aber. Ja.
Vielleicht ist ja Nessie dann auch eben nur ein Ausdruck davon, dass es eben
ganz
so ist.
Genau. Das denke ich auch. Ich glaube, dahinter steckt einfach eine Sehnsucht nach etwas Unbekanntem, nach etwas Mystischem, was die Menschen brauchen, um zu träumen auch.
Und vielleicht auch eben, dass sich damit anfreunden oder abfinden, dass nicht alles erklärbar ist,
ja,
oder erklärlich ist.
Ja. Ja, genau, genau.
Weil es geschehen ja auch Dinge, wo man fassungslos bleibt.
Richtig. Wir sind ja auch mit allem verbunden. Also ich habe gerade neulich gehört, dass wir aus Sternenstaub bestehen. Und wenn Sie sich das vorstellen, also dass da oben eben die Materie genauso ist, wie wir sie im Körper haben, also das kommt ja nicht von ungefähr. Mhm. So. Und also ich glaube fest, auch Sympathie zum Beispiel. Sie begegnen einem Menschen, Sie kennen den überhaupt nicht. Sie haben nur ein Gefühl, eine Visage, also das Visuelle und das Gefühl
sowas
eben.
Sowas wie Aura oder?
So, ganz genau, ja.
Also Atmosphäre.
Genau.
Schwingung, Stimmung, sowas.
Ja, also so eine zwischenmenschliche Bände, dass man die spontan aufbauen kann, das, naja, erleben wir alle, ganz klar. In Ablehnung oder eben Sympathie.
Und backen Sie auch selbst Brot?
Ob ich selbst Brot backe?
Ja.
Gerne, ja, tatsächlich.
Wegen des Dufts,
ja,
des frischen Brots.
Genau.
Und Ihr Ergebnis, als Sie untersucht haben, wie die Frauen da dargestellt werden durch diese Autorinnen?
Sehr unterschiedlich, weil die Autorinnen sehr unterschiedlichen Generationen angehörten. Also es gab eine sehr feministische Pieke Biermann, weiß gar nicht, ob man heute noch Pieke Biermann liest, aber eine sehr feministische Berliner Autorin, die sehr viel Wert darauf gelegt hat, auf die Unabhängigkeit ihrer Protagonistin. Und auch Doris Gerke, die man ja sicher kennt als Bella Block-Autorin. Die hat, bevor es die Filme gab, gab es natürlich die Bücher, hat auch ihre Figur sehr autonom angelegt. Und bei Lydia Teefs und Christine Grän, da sind schon eher so Bezüge zu, ich sag mal, traditionellem Leben deutlich gewesen.
Wo sehen Sie sich?
Gute Frage. Wo sehe ich mich? Also ich komme aus einer sehr behüteten Situation. Ich glaube, meine Reise durch mein Leben ist eine Reise in die Autonomie. Und gleichzeitig, ich bin sehr menschbezogen. Ich liebe Menschen, kann ich wirklich sagen. Ich bin ein Fan von Beziehungen, von Begegnungen.
Ich hätte auch gesagt, also irgendwo dazwischen, hätte ich gesagt.
Ja. Yeah.
Spontan.
Ja, es ist, ich habe ja vorhin schon dieses Bild vom Container gehabt und eben Freundesabend.
Ja.
Genau dazwischen changiere ich gerne. Also ich brauche beides. Total. Aber es war durchaus ein Learning zu akzeptieren, dass es beides in meinem Leben geben muss. Dass ich mich nicht entscheiden muss, bin ich jetzt eigentlich das oder das? Weil man Menschen ja gerne auch kategorisiert und sich auch gerne zuordnet. Aber das zuzulassen, dass einfach ja solche scheinbar widersprüchlichen Aspekte zu mir gehören,
ja,
das war ein wichtiges Learning.
Ja. Ist ja auch manchmal nicht ganz ohne Spannung, aber letztendlich muss es vielleicht auch beide Pole geben, damit ein Gleichgewicht entsteht.
Absolut, ja. Ich habe neulich mit einer Kollegin gesprochen, die ich finde eine sehr kluge Definition von extrovertiert und introvertiert gab. Nämlich introvertiert oder extrovertiert ist, wenn der Kontakt zu Menschen einem Kraft gibt und introvertiert, wenn man eher Kraft lässt. So. Und ich würde schon sagen, ich bin lieber unter Leuten, weil mir das wirklich Kraft gibt. Aber aus mir selber heraus Kraft zu holen, das gelingt mir nur, wenn ich in meinem Container sitze, sprich auf der Couch bin und für mich bin. Genau.
Und beide Kraftquellen haben ihre Qualität.
Absolut.
Und beide sind nicht in Konkurrenz, sondern in Ergänzung.
Ja.
Das ist, glaube ich,
der Punkt. Und ich habe gelernt, darauf zu hören, wann brauche ich eigentlich was. Also es wäre fatal, in dem zurückgezogenen Phase spontan dem Kartenabend zuzusagen, weil dann bin ich gnatschig und nicht gut drauf. Ja, weil ich mich eigentlich überfordere. Mhm.
Schön spannend, was man alles so feststellen kann, ne, über die Zeit. Und gab es auch schon gefährliche Situationen mit dem Motorrad, auf Motorradreisen? Oder war bisher immer alles glimpflich?
Ich erinnere mich gut an eine sehr gefährliche Szene, wo wir auf dem, wir waren schon kurz vor zu Hause, wirklich. Also es war fast schon zu sehen und hatten locker 2000 Kilometer hinter uns.
Wow.
An den Starnberger See nach Salzburg und vor allen Dingen über Landstraße. Mein Mann hat mir damals den großen Gefallen getan. Ich hasse es, auf der Autobahn zu fahren. Ich kann dieses Drücken von Mercedes und Co. hinter mir, das spüre ich im Rücken. Und dann werde ich so klein und krümelig und fange an zu heulen unter dem Helm. Ist leider so, weil ich Angst habe. Ich habe einfach Angst und ich kann ja nichts tun als Sozier. Gut, und also hat er mir den großen Gefallen getan, diese ganze Reise auf der Landstraße zu machen. Also alleine das ist großartig. Und weil das ist für ihn als Fahrer ist es natürlich anstrengender, immer dieses Stop and Go und Ampeln und durch den Ort und Fußgängerüberweg und Pipapo. Also es war wirklich ein großer Liebesbeweis. Und wir haben die Reise fast vollendet und fahren auf einer dreispurigen Schnellstraße, das ist so der letzte Weg vor zu Hause. Wir fahren auf dem linken Streifen und plötzlich will ein Auto von dem Mittelstreifen auf den linken Streifen wechseln und hat uns anscheinend nicht gesehen. Die war also gleiche Höhe. Und ich weiß, wie man ein Motorrad mit Sozia drauf übersehen kann, ist mir ein Rätsel. Aber sie hat uns im Grunde fast in die Leitplanke gedrückt, wenn mein Mann nicht Gas gegeben hätte und vor ihr weggefahren wäre.
Die Flucht nach vorne ergriffen hätte.
Ja, weil Bremsen hätte da gar nichts mehr gebracht. Und das war richtig, richtig brenzlig, weil wenn man dann, man fährt dann ja auch nicht so langsam. Ich glaube, auf einer Schnellstraße kannst du 100 fahren und das ist kein Tempo, wo du als Motorradfahrer mal eben locker absteigst, sondern da purzelst dich richtig. Und das hätten wir, glaube ich, nicht überlebt. Aber das ist fast das einzige Mal, was ich erinnere. Wir waren jetzt in Italien und wenn Sie sehen, wie Italiener fahren, ob Motorrad oder Auto oder Vespa, auch auf einer Autobahn, wir haben ein kurzes Stück Autobahn gemacht, das ist so, so herrlich. Und es passiert nichts, weil die einfach miteinander schwingen. Das ist irre. Die fahren nicht gegeneinander, sondern die fahren miteinander. Ist mir ein Rätsel, warum man das in Deutschland nicht schafft. Also der Italiener an sich ist so wunderbar, wie soll ich sagen, der ist so fluffig, der ist so geschmeidig irgendwie. Genau, es hat mir gut gefallen.
Schön.
Ja.
So, nun haben Sie auch den Vorteil, dass Sie dann da nicht auf irgendwelche Kinder Rücksicht nehmen müssen. Ist das für Sie ein Thema? Ist das für eine Frau ein Thema? Ist das, kann man darüber sprechen, wenn man keine Kinder hat? Wurden Sie darauf angesprochen? Dörte, wie sieht es denn aus? Was denn mal mit Kindern oder so?
Ja, als ich jung war, klar, natürlich. Bis zum 30. Lebensjahr locker. Immer mal wieder.
Wie fanden Sie das?
Naja, es setzt einen schon unter Druck, ganz klar. Vor allen Dingen, wenn die Frage für Sie selber noch nicht wirklich beantwortet ist, willst du wirklich Kinder oder willst du keine? Wenn du da noch nicht deinen Punkt gefunden hast, dann ist jede Frage von außen, bringt dich drauf, dass du noch ein Thema hast, das du nicht für dich geklärt hast. Und das ist schmerzhaft. Vor allen Dingen, was ich ja dann auch erleben musste, wenn du es nicht in der Hand hast, ob du das Thema erfüllen kannst.
Ja.
Also ob du wirklich, wenn du dann... Ich hatte mich dann entschieden, okay, ich kann mir ein Leben mit Kindern vorstellen und ich bekam aber keine.
Yeah.
So, und ich weiß dann Jahrzehnte später, weil ich einfach eine Schilddrüsenunterfunktion hatte und überhaupt nicht den richtigen Körper sozusagen dafür bereitet habe. Ich konnte einfach keine Kinder bekommen und der Moment, als mir das dann klar war, dass wirklich ich keine Kinder bekommen kann, das war schon schmerzhaft. Ja, das muss ich sagen. Weil, wie gesagt, also also ich habe mich nicht leichten Herzens dafür entschlossen, ein Leben mit Kindern zu haben, zu wollen und das dann nicht erfüllen zu können, das war schon ein bitterer Moment. Ich war dann in zweiter Ehe verheiratet und mein Mann hat das mit mir getragen, indem wir beschlossen hatten, wir wollen eigentlich adoptieren.
Ja.
Und sind, es ist ein harter Weg, eine Adoption zu machen. Man muss sich da so und da nackt ausziehen, das ist unglaublich. Ich verstehe eine Sorgfaltspflicht natürlich und eine Aufsichtspflicht für Kinder und dass das wirklich Kinder, die ja schon was mitbekommen haben, dass die in gute Hände oder in gute Familien kommen, gut im Sinne von, die können sich um sie kümmern, die haben die Reife auch und so, verstehe ich alles, aber da sind Fragen dabei, also das fragt sie sonst kein Mensch. Und wir haben das auch als Paar nicht überstanden tatsächlich, den Adoptionsvorgang. Und haben uns getrennt und ich habe das große Glück, dass ich jetzt im hohen Alter, wie gesagt, mein jetziger Mann und ich kennen uns seit 20 Jahren, ich habe einfach Bonuskinder bekommen. Als wenn der liebe Gott oder wer auch immer das Schicksal nochmal gesagt hätte, weißt du, du hast es dir so gewünscht, hier hast du welche. Und
die hat er quasi mit in die Beziehung
gebracht. Genau. Die waren 11 und 16, als ich sie kennenlernte. Und natürlich, klar, Teenager-Leben ist gerade so als Zweite dann, ist schon schwierig mitzumachen. Also das war eine große Herausforderung. Aber ich habe auch so unglaublich viel gelernt dabei. Und ja, ich hatte wirklich auch viel Freude. Ich liebe die beiden sehr, sind tolle Frauen geworden, bestehen beide im Leben, sind sehr reflektiert, sehr humorvoll, was ich sehr an ihnen schätze. Und wir haben einfach ein gutes Miteinander.
Apropos reflektiert, gab es therapeutische Hilfe, als das dann klar war, bei Ihnen geht es aufgrund der körperlichen Disposition nicht?
Ja, durchaus.
Okay.
Ich finde,
also haben Sie das in Anspruch nehmen können und auch bekommen und fühlten sich gut versorgt?
Absolut, ja. Also das ist...
Das war nötig dann auch.
Absolut,
und das für sich einzugestehen und festzustellen, ging für Sie gut?
Durch diese Unterstützung auf alle Fälle, ja.
Auch wenn dann die Beziehung das nicht ausgehalten hat, Sie haben es...
Ich habe das gut für mich sortieren können. Und ich habe mich fast mehr oder weniger zeitgleich selbstständig gemacht als PR-Beraterin damals in Berlin. Und ich habe dann irgendwann einfach den Gedanken entwickelt, meine Agentur ist mein Baby. Mhm. So, wie das sicher auch viele andere tun in dem Fall. Genau.
Und dadurch geht eben jetzt nicht mehr diese Linie der Bärmanns weiter.
Genau.
Das ist dann eben so, wie es ist.
Ganz genau.
Was treibt Sie noch um? Was muss noch hier mit rein?
Ah, was mich umtreibt, ist natürlich im Moment der Klimaschutz. Ich arbeite jetzt seit anderthalb Jahren mit dem Thema, habe mich sehr geprüft, ob ich mir das zutraue, in meinem Alter mich noch mit einem Thema auseinanderzusetzen, das nicht schön ist, muss man wirklich sagen. Und bin sehr erfreut, dass je mehr ich mich damit beschäftige, ich auch, ich will nicht sagen, mehr Hoffnung bekomme, das wäre falsch, aber so viele positive Aspekte auch drin sehe. Ich meine, unsere Situation ist nicht gut. Wenn man liest, dass wir möglicherweise schon 3 Grad plus gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter haben werden, 2050 ist es, das würde ich ja im Zweifel noch erleben, dann wird mir Angst und Bange. Auf der anderen Seite, mein Vater ist Ingenieur gewesen und Ingenieure erfinden. Ingenieure beschäftigen sich mit Chancen, mit Möglichkeiten, die treiben voran. Und wenn man sich mit Klimaschutz auseinandersetzt, klar kann man das Narrativ haben, es geht sowieso alles vor die Hunde, logisch, ist aber nur nicht sehr förderlich, so zu denken. Also denke ich lieber, nein, wird es nicht. Ich bin wütend, dass die Politik gerade so ist, wie sie ist, weltweit, aber auch in Deutschland, gerade in Deutschland, wo wir so wunderbar vorbildhaft waren. Und jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich mich gerade in meinen Ärger so reingesteigert habe.
Man kann das Narrativ haben, es geht sowieso alles vor die
Richtig.
Runde.
Richtig, aber man kann eben auch das Narrativ haben und das ist mittlerweile so meines. Es wird sehr schwierig werden, es ist sehr herausfordernd, aber jeder Einzelne kann was tun, aber die Gesellschaft als ganze Politik muss auch systemisch arbeiten, um was zu tun.
Ja.
Und da fängt dann mein Ärger an, weil da wird es zu wenig getan. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn man sich mit den Wissenschaftlern auseinandersetzt, was ich halt beruflich tue, und mit Ingenieurswesen, mit Erfindungen, mit Weiterentwicklungen, es ist schon so viel auf der Welt im Einsatz auch, von dem viele ja gar nicht wissen. Und da kommt dann mein nächster Ärger, dass ich finde, dass zum Beispiel auch Medien, das Narrativ, es ist geht sowieso vor, die Hunde viel zu offensichtlich spielen, um uns Angst zu machen. Also ich würde mir wünschen, dass sowohl im regionalen als auch im bundesweiten Bereich die Medien viel mehr gucken und wahrnehmen und beschreiben, was alles schon gemacht wird.
Ja, und was möglich ist, auch für kleine Dinge möglich sind, um mit dem Klima so umzugehen, dass wir auch in 100, 200, 300 Jahren ja. als Mensch noch
ja, ganz genau.
zufrieden und gesund leben können.
Denken Sie nur an das Rauchverbot. Ich bin aufgewachsen ja. mit Zigarette im Mund, völlig normal.
Ja.
Heutzutage ist es absolut unnormal. Und wie schnell ging das?
Ja.
Weil die Politik so, gesagt hat, das ist Gesundheitsschutz. Und deswegen möchten wir, dass wir da ein P vorsetzen.
Ja.
Und wenn wir uns Klimaschutz angucken, das hat auch so viele Aspekte, Diversität, also Biodiversität zum Beispiel, aber eben auch Gesundheitsschutz. Und die Karte, die wird viel zu wenig gespielt.
Okay.
Viel zu wenig. Ich habe gerade mit einer Klimawissenschaftlerin, wenn ich das noch sagen darf, gesprochen für den Podcast, den ich mache und die mir erzählte, dass sie analysiert hat, dass auf der Iberischen Halbinsel in diesem Sommer 1500 Menschen an Hitze gestorben sind, was nicht notwendig gewesen wäre.
Mhm.
Und dann kriege ich echt das kalte Grausen, wenn ich an 1500 Familien denke, ja,
denen
ein Mensch fehlt und der hätte nicht fehlen müssen. Ich kann ehrlich gesagt nicht verstehen, wie man in der Politik sein kann und denken kann, das hat mit mir nichts zu tun, muss ich nicht eingreifen. Wir machen ja 0,3% des CO2-Ausstoßes nur aus, ist egal, ob wir es machen oder nicht. Nein, lieber Herr Merz, ist es nicht. Es ist sehr wichtig, dass wir da was ändern. Und jetzt wieder von dem Ranking runtergestuft zu werden, das ist einfach nur peinlich. So, das, das liegt mir am Herzen, wirklich. Dass wir verstehen, dass es einen Unterschied macht, ob ich im Auto sitze mit laufendem Motor, den ich ausmachen kann und trotzdem kühlt mein Wagen nicht so aus. Oder ob ich es wirklich mache. Einfach diesen einen Schritt mache. Gleichzeitig aber nicht das Gefühl habe an mir, und deswegen sind ja so viele so hilflos, es hängt nicht an mir alleine, natürlich nicht. Ganz klar. Aber ich kann einen Teil dazu beitragen.
Richtig.
Und was ich dazu beitragen kann, da gibt es so viele Informationen. Aber auch da wieder Medien, bitte macht mehr. Informiert die Leute mehr. Gibt ihnen mehr Möglichkeiten zu handeln. Und appelliert an ihre Hoffnung, an ihre Zuversicht. Weil uns das viel weiter bringt, als zu appellieren an Verzweiflung und Ängste und noch und noch. Also, genau.
Wie heißt der Podcast, den Sie machen?
Gratwandel.
Gut. Also, wenn da jemand mal reinhören will oder
sehr gerne
nachklicken will.
Spannende Geschichten.
Wir sind reif für die großen Fragen des Lebens.
Oha.
Liebe Dörte Beermann, wieder bitte 3 Zettelchen, gleich laut vorlesen.
Welche Ihrer Träume sind wahr geworden? Ich glaube, ganz viele.
Der Tourismustraum.
Der Tourismustraum zum Beispiel. Ich habe mich selbstständig gemacht. Ich habe eine Familie mit Kindern. Meine Mutter lebt noch. Ich habe eine gute Beziehung zu vielen Menschen. Ich bin nach New York gefahren. Das war scheinbar unerreichbar und ist dann doch Realität geworden. Ganz genau. Ja.
Schön.
Ja.
Danke.
Gibt mir auch gerade ein gutes Gefühl. Wovor müssen Sie sich schützen? Vor Menschen, die aggressiv sind, da kann ich ganz schlecht mit umgehen. Vor Menschen, die nur an sich denken und nicht in Bezug gehen oder in Beziehungen gehen. Da habe ich auch kein Handwerkszeug dafür, für den Umgang mit denen. Vor zu vielen schlechten Nachrichten, aber ich glaube, das geht auch jedem so. Ja, und ich glaube, ich könnte mein Handy öfter aus der Hand legen, doch.
So ein bisschen Digital Detox.
Yes.
Man soll ja 1,5 oder 2 Stunden vorm Zu-Bett-Gehen nicht mehr auf den Bildschirm gucken.
Wer macht denn das? Fernsehprogramm, Handyspiel beim Spiegel. Also wenn ich das nicht habe, abends kann ich nicht einschlafen. Mit wem würden Sie gern Ihr Leben für einen Tag tauschen? Oh, hätte ich 2. Darf ich 2?
Ja.
Also ich würde gerne einmal tauschen mit Maria Callas und einmal mit Elvis Presley.
Okay, fangen wir mit Maria Callas an. Was wäre da der Reiz? Warum ist das die?
Diese Stimme.
Ja.
Ich hätte gerne diese Stimme. Mein Gott. Diese Ausstrahlung. Diese Grandezza. Diese so selbstverständliche Dievenhaftigkeit. Ja.
Und Presley?
Bei Presley.
Wäre es mal spannend, ein Mann zu sein.
Das ist das eine, ganz genau. Und dann auch so ein, zu einer Zeit, als er, ich konkretisiere, nicht am Ende seines Lebens, sondern zu der Zeit, als er entdeckt wurde und so gemerkt hat, dass er einen Unterschied machen kann für Menschen. Das finde ich spannend, ja. Und natürlich auch die Musik, klar. Den Hüftschwung.
So, was ist Ihnen lieber? dass Touristen nach Bremerhaven kommen oder dass sie als Tourist aus Bremerhaven irgendwo hin können?
Boah, so gefragt, ich finde das fantastisch, dass Touristen nach Bremerhaven kommen. Sie wussten es, ja.
Ich hab's geahnt, ja.
Wissen Sie, Menschen nach Bremerhaven zu holen, ist ja so, so, so schwierig. Als ich damals von Berlin nach Bremerhaven zog, 2005, da habe ich mich, ich glaube, 80 Tage lang jeden Abend von einem Menschen verabschiedet, im persönlichen Gespräch. War mir wichtig. Ich wusste ja nicht, ob ich wiederkomme. Und ich habe, glaube ich, von 80 Personen waren es, glaube ich, 72, die gesagt haben, wo gehst du hin? In den Bremerhaven? Was willst du denn da? So, und ich musste also 72 Mal erklären, wo denn Bremerhaven liegt und warum es reizvoll ist, da zu wohnen und dass ich daher kam. Das hatten die alle vergessen. Dann einmal hier, und es haben von den 80 Personen mich wirklich viele besucht, ist das so leicht zu begeistern. Und das sagen ja alle. Sagt der Oberbürgermeister, erfährt das und der Taxifahrer erfährt das. Also wirklich, Bremerhavener sind unglaublich tolle Gastgeber, fantastische Gästeführer auch. Also man wird ja überall auch angesprochen, können Sie mir erzählen? Und jeder antwortet und jeder weiß es. Ich finde es toll. Das liebe ich an dieser Stadt. So. Erinnern Sie sich an die Kampagne Wir lieben Bremerhaven, auch schon gute 20, 30 Jahre her oder so. Das hat richtig so, wie der Bundespräsident gesagt hat, damals einen Ruck durch die Gesellschaft gegeben. Und davon wünsche ich mir natürlich viel mehr noch oder auch wieder daran anzuknüpfen. Aber deswegen, nee, Touristen, kommt gerne, Gäste, kommt gerne in unsere Stadt, sie ist fantastisch.
Aber die großen Kreuzfahrtschiffe, die Leute wollen nach Hamburg.
Ja, klar, weil Hamburg, ich meine Perle an der Elbe, also Perle, Glanz, so.
Ja, Glamour.
Glamour, ganz genau, das zieht. Und wo kommen die Menschen auch her? Ne? Aus den großen Städten, die suchen dann auch wieder große Städte. Wir sind sicher kein Ort, den man besucht haben muss. Da, so weit würde ich schon gehen, aber wenn man dann hier ist und es lohnt sich einfach so verdammt, hier zu sein, ne? Mit all den touristischen Attraktivitäten, die wir haben und die wir ja tatsächlich auch weltweit einmalig haben. Also insofern, da ist schon auch Glanz in dieser Stadt. Aber es ist die Atmosphäre, es ist dieses Sein am Meer, es ist das Miteinander, diese Aufenthaltsqualität hier, die ist einfach einmalig.
Die glorreichen Zeiten sind halt vorbei, so ein bisschen.
Können aber wiederkommen.
Und dann war ja auch die große Hoffnung in die Windkraftindustrie. Da ist dann ja auch nicht ganz so viel von geworden.
Darüber kann ich tatsächlich wenig sagen, weil ich da nicht drin stecke. Oh.
Ja, einige Betriebe halt, die aufgemacht haben und dann wieder zugemacht haben.
Aber ich kann nicht beurteilen, ob das an Bremerhaven lag oder an der Marktlage oder an den Firmen überhaupt nicht.
Ich glaube nicht, dass es an Bremerhaven lag.
So, also kann ich überhaupt nicht sagen.
Ich glaube, dass es an politischen Rahmenbedingungen unter anderem lag.
Ja, kann ich wirklich. Dazu habe ich gar keine Meinung.
Aber ja.
Wie würden Sie, oder hole ich lieber rein?
Und wie würden Sie sagen, die drei Sachen, wofür Bremerhaven steht?
Denke ich sofort an das Schild am Bahnhof, jung, modern, weltoffen. Dass das weggekommen ist so schade. Genau, es ist eine junge Stadt, 200 Jahre, fast 200 Jahre, ist ja nun wirklich nichts. Modern auf alle Fälle, wenn man sich überlegt, was hier an Technik auch produziert. Wir sind eine Stadt der Wissenschaften, also hier geht wirklich Wind von übermorgen sozusagen schon durch die Hallen, durch die Labore. Und weltoffen, wie gesagt,
als
also die Bremerhavener. Ja, das sagt man so leicht als Hafenstadt. Aber ich meine, auf der anderen Seite, wir sind eine Stadt auch, bei der die DVU damals, als sie aufkam, auch das als erstes Mal im Stadtparlament saß. Also so weltoffen klingt das jetzt erstmal für mich nicht. Aber wenn ich mal von den politischen Gegebenheiten weggehe, einfach ins Erleben, was erlebe ich, dann sind Bremerhavener einfach wirklich herzlich und offen und nicht mundfaul, was man ja den Norddeutschen auch gerne nachsagt, sondern sie gehen gerne auf den Schnack und man kommt leicht mit ihnen ins Gespräch, Höflichkeit, Freundlichkeit vorausgesetzt. Ich habe mal ein Experiment gemacht, als ich in Lehe gewohnt habe, noch mit meinem Hund bin ich abends rum ums Carré gegangen und habe mir überlegt, wie ist das eigentlich, was passiert, wenn ich jeden, dem ich begegne, einfach anlächle. Nur anlächeln. Mhm. Kostet mich ein Lächeln. Kostet mich gar nichts. Ist mir gegeben. Und das habe ich getan. Und die ersten drei waren komplett irritiert. Und dann kamen Leute auf mich zu, die das aber schon sahen, was ich da tat. Und die dann ihrerseits mich anlächelten. Und das finde ich so fantastisch an dieser Stadt. Ne? Natürlich gibt es die Gnallerköpfe, klar. Aber es gibt eben auch ganz unglaublich viele wunderbare, freundliche Menschen.
Jetzt habe ich schon von Katzen und von einem Hund gehört. Gibt es noch irgendwo ein Pferd?
Nein, es gab mal zwei Vögel. Nein, ein Pferd gab es. Als ich Teenager war, habe ich ein Jahr lang geritten. Ja, aber okay. Das haben ja viele junge Mädchen als Hobby gehabt oder haben heute noch.
Und was war so der größte Blödsinn, den Sie als Teenie gemacht haben?
Ha!
Sie haben nichts geklaut, oder?
Nein, nein, das kam nicht in Frage. Hallo, ich bin in den 70ern jung gewesen. Ich würde jetzt fast sagen, Musik zu hören, die meinen Eltern nicht gefiel, aber das ist natürlich...
Also von Schallplatte?
Von Schallplatte, klar. Ich bin ein Kind gewesen, das nicht sehr pünktlich war. Also.
Aber Sie hatten ja Gründe.
Spielen mit anderen Kindern. Wunderbar.
Abtauchen in andere Welten.
Abtauchen in andere Welten, ganz genau. Ganz genau, ja. Ach Gott, ja.
Und Hobbys? Gibt es Hobbys?
Bin ich gerade so auf der Gedankenreise. Gibt es Hobbys? Als ich noch nach New York regelmäßig gefahren bin, habe ich gebloggt über meine Reisen. Das habe ich auch im Nachgang gemacht. Ich beschäftige mich gern mit Fotografien. Mhm. Ja, und wie gesagt, also Lesen ist wirklich so eine Leidenschaft. Da bin ich gern dabei. Abtauchen, genau.
Wenn Sie so einen Strich ziehen, wie fassen Sie es zusammen? Wie bringen Sie es auf den Punkt? Was ist die Geschichte Ihres Lebens, die Geschichte von Dörte Beermann?
Alles auf einen Punkt zu bringen.
Ein Kind von der Elbe.
Ich bin wie die Stadt, jung, modern, weltoffen. Also jung nicht mehr ganz, aber das ist alles eine Frage der Perspektive.
Man ist immer so alt, wie man sich fühlt.
Jung im Kopf.
Heißt es doch.
Ja. Habe ich gerade von einem Arbeitskollegen gespiegelt bekommen. Also wenn alle so sind wie du in deinem Alter, dann hallo 60er. Also
ja.
Genau. Ja, irgendwie halte ich jetzt gerade daran fest, mangels Alternativen. Würde Ihnen denn eine Formulierung einfallen?
Das denke ich, ich überlege gerade. Verschiedene Stationen, einige Dinge ausprobiert, auch experimentierfreudig, ist vielleicht das falsche Wort, aber flexibel. Also auch die drei Beziehungen sind ja auch unterschiedliche Phasen gewesen. Immer beschäftigt, berufstätig, also engagiert, beruflich engagiert, so würde ich das, glaube ich, sagen. Und dann eben immer unterwegs mit einem Blick und einem Gefühl für den Mensch.
Wunderbar, also fantastisch. Ich fühle mich erkannt. Ganz wunderbar. Dankeschön.
Jetzt
haben Sie mir
ein
echtes Geschenk gemacht.
Ja. Ja. Und auch eben verbunden mit der Küste. Das war das, was ich meinte, als ich eben schon einstieg mit geboren da an der Elbe und dann jetzt eben über den großen Bogen, über Karlsruhe, Berlin, dann wieder nach Bremerhaven und dann dort eben wieder an der Küste, wieder an der Nordseeküste, weil das einfach auch die Wurzeln sind und auch die mit Krautsand, die Herkunft, die Verbundenheit.
Ganz genau, ja. Ja, das ist, ich weiß nicht, wie es anderen Menschen geht. Für mich ist das sehr präsent, wo ich herkomme. So, ich habe, mein Opa war Kapitän, hatte ein eigenes Schiff. Und das Foto dieses Schiffes hängt bei mir in der Küche. Also, das ist sehr präsent, so diese Wurzeln. Ohne, dass ich mich dadurch eingeengt fühle. Im Gegenteil, Schiff heißt raus. Ja, die geben mir Halt, in der Tat.
Wurzeln geben einem immer Halt.
Ja, ja, wirklich.
Und wenn die Wurzel ein Schiff ist, was rausfährt, dann ist da ja die Weltoffenheit.
Ja. Genau.
Und auch das Abenteuer, das war damals zu den Zeiten nicht immer klar, dass man heile zurückkommt.
In der Tat, ja.
Wenn man mit dem Schiff rausfährt, das ist heute noch nicht immer klar.
Ja, Meer ist einfach, ist eine Möglichkeit, ist eine Gefahr, ist ein Abenteuerland sozusagen, ist Bewegung, ist Verbindung.
Aber Sie segeln nicht?
Nein, ich habe tatsächlich Angst. Ich bin Surferin gewesen lange. Und habe das sehr geliebt. Ich habe einfach die Kraft nicht mehr. Aber,
also Windsurferin mit so einem Segel.
Windsurferin, genau. Aber Segeln hat mir immer Angst gemacht. Ich hatte immer Scheu, dass mir so ein Tampen um den Fuß gewickelt bleibt, wenn wir umkippen und ich dann nicht mehr rauskomme. Keine Ahnung, wo ich das her habe, aber das war einfach immer präsent. Und mein Vater hatte ein kleines Segelboot. Wir sind viel gesegelt zu dritt, er und meine Schwester und ich. Aber ich habe da nie große Freude dran gehabt. Und es war so ein schönes Holzboot. Och, war das schön.
Wo ist es jetzt?
Es gibt es nicht mehr.
Irgendwann ist alles vorbei. Jetzt auch dieser Podcast.
Ja.
Wer jetzt weiterhören will, dem empfehle ich eine andere Eine Stunde Reden-Folge, wo New York auch eine zentrale Rolle spielt. Der Titel dieser Folge ist Sie will nur einmal nach New York. Das ist die Geschichte von Margarete Werner, auch aus Bremerhaven, lustigerweise. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. Ich habe noch einen Tipp. Im Podcast Ein Zimmer für uns allein treffen Frauen aus unterschiedlichen Generationen aufeinander. Prominente und nicht prominente Frauen sprechen über Schönheitsideale, sexuelle Aufklärung, Finanzen, Care-Arbeit und über den Struggle damals und heute. Was ist anders, vielleicht sogar besser? Welchen Herausforderungen begegnen sie wie? Den Podcast Ein Zimmer für uns allein gibt es immer donnerstags hier in der ARD Audiothek.